Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag. Vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier predigen darf. Es sind Alltagshelden und als mir die Predigt zufiel, habe ich gedacht, ich würde gern über Jesaja predigen. Und der Text, den haben wir gerade gehört, das ist Jesaja 6. Aber das ist nicht wirklich in dem Text Alltag. Das ist eine außergewöhnliche Erfahrung, die Jesaja hier macht, und er ist auch nicht alltäglich. Er hat natürlich später Alltag gehabt, aber man sieht ihn in seinem Buch, wenn er dann Königen begegnet wie Ahas oder auch Hiskia, in besonderen Krisensituationen Israels, wo Gott die Weichen stellt für die Zukunft. Und er war kein alltäglicher Mensch, aber meine Rede muss ja irgendwie reinpassen, deswegen also, das Alltag nimmt mal weg, aber er ist ein Mann Gottes. Er ist jemand, der wie wir zu Gott gehört, aber das war nicht immer so. Man sieht in den ersten Versen hier, wie Gott ihn rettet. Wir werden dann sehen, was sein Problem ist. Und als er gerettet ist, als das Problem gelöst ist, wird er weitergeführt und er wird berufen. Er wird berufen zum Propheten, zu einem Mann, den Gott sendet. Und man kann sagen, er ist einer der ganz Großen der Menschheitsgeschichte. Was wir im Neuen Testament haben, wenn wir Jesaja wegnehmen würden, würden wir vieles vom Neuen Testament so nicht haben. Und Gott hat ihn reingerammt in die Menschheitsgeschichte oder reingepflanzt und hat ihn zu einem der ganz großen Influencer gemacht. Man kann kaum einen Mann im Neuen Testament nehmen, der dort von Gott gebraucht wurde, um etwas zu schreiben, und wenn man, ohne dass der irgendwo Jesaja mit drin ist. Und auch zu seiner Zeit, immerhin, wenn man ihn sieht, aktiv, sieht man ihn immer wieder mit Königen konfrontiert. Also er hatte Zugang zu den mächtigsten Leuten seiner Zeit. Aber der Auftrag, den er hier kriegt, also Jesajas Berufung, was er definitiv macht zu seiner Zeit, war schwer. Also ich möchte nicht, wenn ich mich freiwillig melde, hier bin ich, sende mich, möchte ich nicht den Auftrag kriegen als Lehrer oder Prediger oder Verkündiger oder Prophet, dass Gott sagt zu mir, rede, aber die verstehen dich nicht. Die verstehen dich nicht, die hören nicht mit ihren Ohren, du machst sie eigentlich taub, die sehen nicht mit ihren Augen, du machst sie blind, und die werden sich nicht wirklich bekehren. Du wirst ihr Herz so verfetten, dass sie sich nicht bekehren. Wer möchte so einen Auftrag? Wer möchte von Gott berufen werden und gesandt werden in ein Volk, in eine Kultur oder zu seinen Zeitgenossen und von vornherein gesagt bekommen, das geht schief? Das geht ganz bestimmt schief. Aber als er den Beruf bekommt, sagt er gleich, wie lange? Er merkt, das passt nicht. Es kann nicht sein, dass es immer so weitergeht. Und dann am Ende, ganz am Ende von diesem Kapitel 6, merkt er seine Berufung und sein Wort Gottes, das durch ihn verkündigt wird, von Gott empfangenes Wort, wird die Welt erobern. Also durch diese größten Schwierigkeiten hindurch, durch diesen mordschweren Dienst, den er hat, ist er einer, der die Welt verändert. Wir vom Neuen Testament sind gewohnt, sozusagen auf Jesaja zu blicken, als den Evangelisten vom Alten Testament, der Mann, der damals schon klar gesehen hat, was Jesus tut am Kreuz in Jesaja 53. Also Jesajas Rettung, Jesajas Berufung und Sendung in einen schweren Dienst und Jesajas Erfolg, oder besser gesagt, das Wort, das er als Prophet redet, wird die Welt verändern. Es wird die Welt erobern. Kommen wir zum ersten, Jesajas Rettung. Also Es fängt an, wie wir das gehört haben gerade, in dem Jahr, als der König Osia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und man kann sich fragen, warum wird das erwähnt mit dem Osia, der starb? Es ist völlig außergewöhnlich, dass man ein Datum hat und vom Todesjahr eines Königs her das sozusagen bestimmt. Das kommt nachher nochmal in Jesaja. Normalerweise war es so, dass man ja bestimmt nach dem neuen König, der dann aktiv wird. Der eine stirbt, der andere kommt. Im ersten Jahr von. Aber das geschieht hier nicht und das ist mit Absicht. Ein Kernthema in diesem Kapitel ist die Heiligkeit Gottes auf der einen Seite und Israel als Volk, auch Jesaja als unrein auf der anderen Seite. Das ist ja eigentlich eine Überraschung, weil dieses Volk war berufen, Volk Gottes zu sein vor allen Völkern. Ein Volk von Priestern, also das ganze Volk sollte eigentlich der Menschheit, der übrigen Menschheit, das Wissen Gottes vermitteln und die Welt für Gott gewinnen. Und es sollte entsprechend auch heilig sein, ein heiliges Volk. Und die Bilanz, die hier gezogen wird, konfrontiert mit dem Thron Gottes, ist, hat nicht geklappt, hat nicht funktioniert. Warum Osia? Osia im Südreich Juda, Jerusalem war seine Hauptstadt und Juda war sein Reich. Wenn man das kombiniert mit Jerobeam dem Zweiten im Nordreich, in Samarien, mit dem Nordreich Israel, wenn man diese beiden Teile Israels zusammennimmt, hat man in der Zeit von Osia im Süden und von Jerobeam dem Zweiten im Norden nochmal ein so großes Israel wie zur Zeit Salomos. Es war eine der besten Zeiten. Sie waren in jeder Hinsicht gesegnet. Sie hatten wirtschaftlich enormen Erfolg. Es brummte. Osia hatte militärisch Erfolg. Er hatte eine starke Armee. Und er hatte wahrscheinlich Ingenieure gehabt, die dazu beitrugen, dass Kriegsmaschinen erfunden wurden, die exportfähig waren. Wurde ja vorhin erwähnt, ich war in Pakistan und gibt es kein schöneres Label für irgendein Produkt als sozusagen exportfähig in Pakistan, weil man sagt, das ist so gut, das können wir sogar woanders hin exportieren. Osia wurde so berühmt mit diesen Erfolgen wirtschaftlicher Art und mit seiner Kriegsmacht und mit den Wurfmaschinen, den Kriegsmaschinen, die sie ausgeklügelt haben und aufgestellt haben, dass er sogar in Ägypten notiert wurde. Er war sogar in Ägypten bekannt. Ägypten wäre dann sozusagen die nächstliegende Superpower. Und dann auf der anderen Seite hat man die Assyrer, die ihm kommen sind, im Zweistromland. Und zu ihrer Zeit, also Josia im Süden, Jerobeam im Norden, war das nochmal so, dass man sagen kann, Israel ist etwas. Wir sind wer? Entsprechend war dann auch die moralische Entwicklung im Volk. Wenn man Jesaja gründlich liest, merkt man das. Es ging ethisch bergab. Die Reicheren, die mächtig geworden sind, auch durch den Reichtum, pflegten dann die Kleineren zu zertreten. Obwohl Osia selber ein sehr frommer König war und ein dickes, fettes Plus kriegt. Das ist ja bei den Königen und im Chronikerbuch so, dass die immer bewertet werden. Der wurde dann und dann in dem Alter König, regierte so und so lange und er tat, was dem Herrn wohlgefiel oder er tat eben nicht, was dem Herrn wohlgefiel und die Osia kriegt ein dickes Plus. Bis er sich überhob. Und das hing mit zusammen mit seinen Beratern und er hatte einen Priester als Berater, der das Wort Gottes gut kannte und er orientierte sich bis zu einem gewissen Punkt an der Lehre Gottes, am Wort Gottes, an der Bibel, der damaligen Bibel und dann überhob er sich und er wollte sich ein Privileg nehmen, das er als König auf dem Thron Davids nicht hatte. Und er schnappte sich ein Räuchergefäß und marschierte auf den Tempel zu und er ließ die Schranke hinter sich, die für normale Menschen war. Und er ließ die Schranke hinter sich, die für Nichtpriester war, und er steuerte direkt auf den Altar zu, der Gottes Thron am nächsten stand, dem Räucheraltar, direkt vorm Vorhang. Darüber hinaus durfte sowieso nur der Hohepriester einmal im Jahr gehen, aber quasi blind. Der musste so viel räuchern, dass wenn er den Vorhang öffnete und in Richtung auf den Gnadenthron Gottes, über dem der Bundeslade siebenmal das Blut des Opfers sprengte am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Er durfte nichts sehen, weil er eben sonst sterben würde. Und Osia wollte jetzt bis zum Räucheraltar und er wollte den Geruch, den Wohlgeruch in Gottes Nase bringen, was ein Bild fürs Gebet ist. Und er wollte sozusagen den ultimativen Job an sich reißen, die größte Karriere, den größten Karrierestep machen, den er geistlich machen konnte. Er wollte Gott so nahe kommen wie kein anderer König vor ihm. Und als die Priesterschaft Wind bekommt, nimmt der führende Priester 80 Leute und stellt sich ihm in den Weg. Er geht ihm nach und sie stellen sich ihm in den Weg und sie sagen, das gebührt dir nicht. Und er wird wütend. Jetzt stellt euch einen Mann vor, der so viel Macht hat wie Osia und eine stehende Armee hat und genug Leute mit Schwertern hatten, der wütend wird. Was dann passiert? Und während er zornig wird und die Priester sich ihm mutig entgegenstellen, das war Mut, handelt Gott. Und der Aussatz fängt hier an, sichtbar. Von einer Sekunde auf die andere wird dieser fromme, gottergebene, gläubige Mann aussätzig. Und als er die Priester sieht und als er merkt, dass er krank wird und als er realisiert, dass er aussätzig wird, rennt er davon. Beides passiert gleichzeitig. Die Priester vertreiben ihn aus dem Heiligen und er flieht aus der Gegenwart Gottes und wurde nicht mehr gesehen im Tempel. Aussätzige waren per se unrein. Sie waren ausgeschlossen vom Gottesdienst. Sie konnten nicht mehr in Gottes Gegenwart kommen und er konnte auch nicht mehr regieren. Er war von einem Tag auf den anderen durch seinen Hochmut, seinen Übermut, war er ausgeschlossen vom Regieren. Sein Sohn Jotham wurde König. Das gab es öfters, dass Vater und Sohn gemeinsam regierten. In dem Fall regierte dann nur der Sohn, insgesamt 16 Jahre. Und als Jotams Zeit vorbei war, Jotham war auch noch gut, das war ein paar Jahre nach diesem 740-Termin, den wir hier haben, als Jotham dann starb, übernahm Ahas, der Sohn Jotams, und dann ging es richtig den Berg ab. Und Gott wusste das, das war 735 folgende, und Gott wusste das, und hier beruft er schon sozusagen voraussehend, als es noch brummt die Wirtschaft, als noch alles im Lot war und als Israel sozusagen mächtig war unter diesen zwei Königen, obwohl Jerobeam im Norden, auch wie normalerweise im Norden, die waren ja gottlos, total gottlos war, aber Gott hat sich noch einmal erbarmt gehabt über das gesamte Israel, hat ihnen so eine super Zeit gegeben, aber für was? Dafür, dass die Reichen die Armen unterdrücken, dafür, dass sogar ein Frommer wie Osia ermutigt wurde durch seinen großen Erfolg, praktisch gottlos unrein zu werden. Und er hat das wahrscheinlich schon beherzigt, aber es war sozusagen vorbei. Seine Chance war vorbei. Er wurde nicht wieder gesund. Es kam kein Jesaja wie bei Hiskia später, der todkrank war und hat ein Wunder getan. Er war von Gott verworfen. Und deswegen ist das Todesjahr von Osias in Vers 1 ist nicht nur irgendein Jahr, das ist nicht nur ein Datum, das ist eine Zeitenwende. Damit begann eine neue Zeit für Israel, die in gewissem Sinn bis heute andauert. Sie war von Jesus unterbrochen mit dem Angebot Gottes an Israel, das Evangelium anzunehmen, das Reich Gottes anzunehmen, aber als sie ihn verwarfen, ging das praktisch weiter und Israel blieb ein Spielball der Großen dieser Welt, von den Assyriern und von den Babyloniern und den Persern und so weiter und so fort, eigentlich bis vor ein paar Jahrzehnten. Hier ist eine Zeitenwende, die Gott einleitet und ein Mann, der davon sozusagen dafür wichtig ist, ist dieser Prophet Jesaja. Und das, was er sieht, ist Gottes Thron. Er sieht nicht die Größe von Juda und Jerusalem, sondern er hat eine Vision. Er hat eine Vision und er sieht den Thron Gottes. Er wird gerettet, er wird konfrontiert mit seiner Sünde, aber was sieht er? Das Erste, was er sieht, ist ein Thron. Und das wird jetzt ein bisschen lustig, weil nachher sagt er ja, ich muss sterben, ich habe den Herrn gesehen. Aber wenn man den Text genau liest, merkt man, der hat nicht viel vom Herrn gesehen. Das Erste ist, er sieht einen Thron, also den Thron und den, der drauf sitzt. Aber was steht hier? Sein Saum füllte den Tempel. Was ist der Saum? Wir haben jetzt moderne Kleidung, aber wenn man jetzt ein altes Gewand hätte, wäre der Saum hier unten dieser Teil von dem Gewand, bei den Füßen. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Saum Gottes, der auf seinem großen Thron, hoch und erhaben thronte, war so groß, dass der Tempel, das ist dasselbe Wort wie für Palast, Gott ist hier sowohl Gott in seinem Tempel als auch König in seinem Palast. Der Saum Gottes von Gottes unterstem Teil von dem Gewand ist so riesig, dass der Saum allein schon den Palast Gottes erfüllt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie klein Jesaja war in diesem ganzen Szenario. Man hat diesen Palast Gottes, wo die Seraphim sind und so weiter. Und man hat unten praktisch Ameisen ähnlich, einen kleinen Menschen, der von unten hochguckt. Und aus seiner Perspektive ist schon der Saum so viel, dass er eigentlich nur den Saum sieht. Der Saum füllt den Palast, in dem er sich befindet, den Tempel Gottes. Und das ist das, was er sieht. Und er sieht, da ist jemand, da ist ein Thron und er sieht, da thront jemand drauf. Aber was er eigentlich sieht, ist nur der Saum seines Gewandes. Dann, Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Er sagt uns nicht, wie viele Seraphim das waren, aber sie flogen praktisch von seiner Perspektive aus um Gott herum, über ihm sozusagen in einer entsprechenden Höhe und sie flogen. Ganz interessant. Ich meine, vielleicht hat jemand einen Pilotenschein, hier gibt es ja auch nicht weit weg, gibt es einen Flugplatz. Welcher Pilot möchte gern blind fliegen? Und zwar nicht nur Blindflug mit der modernen Maschinerie, sondern früher ohne diese Maschinerie, ohne die Computer. Du bist der Pilot am Steuer. Es gibt die moderne Maschinerie nicht. Wir befinden uns im Jahr 1930 und du wirst auf einmal blind, ja? Das ist das, was die Seraphim hier machen. Die nehmen 2 Flügel von ihren 6 Flügeln und halten sich die Augen zu und sind im Blindflug. Mit 2 Flügeln decken sie ihre Füße zu. Das sind die Genitalien auch, also die Geschlechtsorgane, wenn das Menschen wären. Der Herr sagt ja, dass Engel nicht heiraten. Und von daher ist es ein bisschen schwierig, uns gedanklich da reinzubewegen, die Sache. Und wahrscheinlich ist der Kontrast dieser Vision, der Kontrast sind die heidnischen Kulte in Kanaan und rundherum in den anderen Ländern. Da gab es verschiedene Gottheiten, die Fruchtbarkeitsgötter waren, wo ganz, ganz dreist auch die Genitalien zur Schau gestellt wurden, sowohl von Baal, dem Mann, als auch von Asherah, Astarte. Das wurde zur Schau gestellt und da gab es Tempelprostituierte und Tempelprostituierte als Männer, also Tempelhurer und Tempelhurerinnen. Das war völlig üblich in der Umwelt und praktisch waren da die Tempel waren wie Bordelle, wie Freudenhäuser, wo man hingeht und sich vergnügt hat und die Gottheit gefeiert hat. Und in den Büchern Mose gibt es Texte, die deutlich machen, dass Israel nicht so sein sollte. Und deswegen ist in den Büchern Mose der Gottesdienst, der Altar, da sollte es keine Stufen geben. Warum nicht? Damit nicht jemand Priester hochgeht, Tag um Tag hochgeht und dann stürzt und seine Blöße offenbar wird. Also sogar da gab es also einen Hinweis, das Sexuelle sollte außen vor bleiben und nichts dergleichen sollte sichtbar werden. Die Seraphim sind hier wie Priester. Als Jesaja in Sündennot kommt, rettet ihn ein Saraph, der die Sühnung zu ihm bringt. Und deswegen wahrscheinlich reflektiert die Vision diese heiligen Bestimmung Gottes im Gesetz des Mose in dem himmlischen Palast, dass also der Saraph, Seraphim ist Plural, und Saraph, ich sage gleich, was es bedeutet, dass der praktisch hier alles zudeckt, also das Sexuelle ist völlig außen vor, das spielt vor Gott keine Rolle, er deckt seine Augen zu. Entschuldigung. Hat der ein Problem? Hat der gesündigt? Nee, der hat nicht gesündigt. Warum sollte ein himmlisches Wesen, das Gott so nahe ist, das machen? Warum? In der Antike war es so, dass die ganz großen Könige, zum Beispiel in Persien, die waren so stark von dem normalen menschlichen weg, dass man eine Audienz, den König sehen zu dürfen und sprechen zu dürfen, nur unter ganz besonderen Umständen bekam. Ihr kennt das Buch Esther, die wollte praktisch ihren Ehemann aufsuchen, aber das hätte mit dem Tod enden können. Wenn jemand ungefragt und unaufgefordert kam, der konnte umgebracht werden. Und Gott ist hier mit seinem hohen Thron so riesig und so großartig als König, du kannst nicht einfach, selbst wenn du sozusagen zum Palast Gottes gehört. Du kannst nicht einfach da rein stolpern. Und das ist das Empfinden der Seraphim. 6 Flügel, ja, die können gut fliegen, aber nur mit 2. Mit 2 bedecken sie ihre eigene Scham, sozusagen visionär. Mit 2 bedecken sie ihr Gesicht. Sie wagen es nicht, Gott anzuschauen. Und mit 2 fliegen sie. Und dann reden sie auch noch. Sie haben einen Mund. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Und alle Lande sind seiner Ehre voll. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Das heißt, Gott ist König des Universums, König auch der ganzen Welt. Und während die das rufen, heißt es, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Jetzt kommt noch Rauch dazu. Also Saum erfüllt den Palast Gottes. Und während die rufen, das geschah ja die ganze Zeit, die haben ja nicht erst angefangen, als Jesaja jetzt eintrat in die Vision, sondern das war schon zu Gange. Ein zweites Element, was Sichtschutz ist sozusagen, dass man Gott nicht sehen kann, ist, da ist Rauch. Überall, also sozusagen so wie der Hohepriester am Versöhnungstag alles beräuchert, dass alles voll Nebel ist und er auch die Bundeslade nicht mehr sehen kann. Er weiß nur, wo sie ist und sprengt das Blut in die Richtung. Und die Bundeslade, über der Bundeslade ist der Gedanke, das ist Gottes unsichtbarer Thron und Gott ist da unsichtbar, sollte nichts sehen. So ist das auch hier. Im Palast Gottes thront Gott unsichtbar. Obwohl diese Wesen ihm so nahe sind, die Seraphim, und um ihn herum fliegen dürfen, sind sie nur dazu da, hier in dieser Vision, um Gottes Größe zu proklamieren, wer dieser König ist. Alles ist voll Rauch. Die Schwellen beten von der Stimme ihres Rufens. Es ist auch komisch zu sagen, warum sollte Gott durch das Rufen der Seraphim seinen eigenen Palast in ein Erdbebengebiet verwandeln. Und ich denke, das ist für den guten Jesaja. Das ist wie bei den 10 Geboten, als Gott die 10 Gebote verkündigte und auch so sich Israel vorstellte, da sind die Israeliten vor Angst weggelaufen. Und ein Grund war das Erdbeben. Wir hatten in Pakistan Erdbebenstärken von bis zu 7 etwa, 7 auf der Richterskala. Das kennt man in Deutschland gar nicht. Und Leute, da gibt es Situationen, da kriegst du Todesangst. Eine Kollegin von uns in Mare Christian School, da war das Erdbeben, ein Riesenerdbeben, sind auch viele Menschen gestorben, das Epizentrum war nicht weit weg. Die ist mit Mühe die Treppe runtergelaufen von ihrer Wohnung, dass sie aus dem Haus rauskam. Und das geschieht hier praktisch auch gleichzeitig. Also Gott schüchtert den Jesaja ein, bevor er ihn reinigt und rettet. Und dann passiert Folgendes, er reagiert. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle. Also während er das so alles erlebt, spürt er den Kontrast. Und ich denke, das ist ein wichtiges Element auch für die Rettung damals und heute. Wir können Menschen nicht wirklich bekehren zu Gott und retten, ohne dass sie ihre Sünden erkennen. Man möchte heutzutage Gemeinde bauen mit allem Möglichen. Das muss flutschen, das muss attraktiv sein, das muss eine Bühne sein. Und der Kern der Sache ist aber, dass Gott anders ist als wir. Und wir können sozusagen diesen Unterschied, den können wir nicht wegmachen. Menschen müssen in der Konfrontation mit Gott merken, dass sie Hilfe brauchen, dass sie an der Sünde todkrank sind, dass sie in die Hölle fahren, wenn sie nicht gerettet werden von ihren Sünden. Das geschieht hier. Jesaja merkt, als er praktisch diese Szenerie mit dem heiligen Gott sieht, er merkt im Kontrast, wer er ist. Und es ist interessant, bei ihm war das nicht so, dass ihm Mord eingefallen ist oder dass er Ehe gebrochen hätte oder dass er eine Bank ausgeraubt hätte. Das Einzige, was ihm einfällt, sind, dass er öfters mal Blödsinn geredet hat mit seiner Zunge. Dass er mit der Zunge gesündigt hat. Also sozusagen, da wird man als normaler Mensch, moderner Mensch, sagen, das ist ja nun nicht so schlimm. Ja? Wenn der seine Bekehrungsgeschichte erzählt, das beeindruckt doch keinen. Aber das macht er hier ja, das beeindruckt. Weil die Frage ist, was ist der Maßstab? Und er sagt das und er begreift gleichzeitig, dass das Volk so ist. Es gibt praktisch diese Tendenz, seinen Mund und sein Herz zu verunreinigen, indem man schlecht redet über andere, indem man lügt, Halbwahrheiten erzählt, indem man seichte Witze erzählt, indem man Dinge sagt, die nicht gut sind. Und das spürt er, interessanterweise. Und er schreit auf, er merkt, sterbe ich, es ist vorbei. Mein Leben ist zu Ende. Und während das geschieht, kommt die Rettung in Gestalt von einem Seraph. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Leute, ich will euch mal sagen, was Seraph bedeutet. Ja, das ist ja sozusagen ganz gemein, was die Bibelübersetzer hier machen, dass sie einfach nur Seraphim schreiben. Das ist das hebräische Wort in deutschen Buchstaben. Das hilft ja überhaupt nicht. Aber man muss es so machen, weil man nur diesen Text hat über dieses Seraphim. Man hat Cherubim, da ist dasselbe der Fall. Die kommen oft vor, da hat man viele Stellen. Aber von den Seraphim hat man nur hier. Und Seraph als Verb, jetzt das Verbum Seraph heißt brennen. Also wenn man ein Haus abbrennen will, dann macht man damit Seraph. Und der Seraph ist der Brennende, auf Englisch the fiery one, im Plural die Feurigen, die Brennenden, die Feurigen. Jetzt stellt euch vor, da sind Wesen um Gott, die so heilig sind, dass sie Gott so nahe sind und auch so rufen, wie sie rufen und so weiter. Und jetzt ist das ein Feuriger, aber der geht zum Altar und was macht er? Der nimmt sich eine Zange mit. Ja, und jetzt hat er die Zange für diese Kohle oder diesen Stein vom Altar und kommt mit der Zange. Du bist jetzt mein Opfer, ja? Du hast das Problem. Der nimmt sich eine Zange, ja? Ist selber der Feurige, nimmt sich eine Zange und, na, Glückwunsch, ja? Das fällt einem auf, wenn man in der Bibel guckt, wenn die Menschen Gott nahe kommen, zum Teil auch ganz nahe kommen. Als Elia, als Elia entrückt wurde in den Himmel, was war da? Der hatte einen Wagen. Aber was für ein Wagen? Der hatte einen Feuerwagen. Also wenn hier ein brennender Mercedes vor der Gemeinde stehen würde und sagt, steig ein, ja, ich würde doch nicht einsteigen. Und man merkt das, wenn es darum geht, Gott ganz nahe zu kommen, auch in den Himmel zu kommen, zu Gott zu kommen, da ist zwischen uns Sündern und Gott, da ist praktisch dieses trennende Feuer. Wir haben das auch gesungen. Gott ist eine ewige Glut. Und um dahin zu kommen, brauchst du Sühnung, du brauchst Rettung. Und deswegen, der Seraph hat diesen Stein, hat diese Kohle vom Altar genommen. Augenblick mal. Warum sollte das Teil die Sünden, die Zungensünden von Jesaja sühnen? Was ist da los? Was geschieht da? Ein Altar ist der Ort, abgesehen vom Räucheraltar, ist der Ort, wo auf der Erde Tiere geopfert werden und das Blut von Tieren vergossen wird, wo drin die Sühnekraft ist. Das heißt, man hat hier einen Altar in Gottes Tempel-Palast und auf dem Altar wurde irgendetwas geopfert. Und der Seraph nimmt diese Kohle, die noch getränkt ist mit dem Opferblut vom Altar, und er geht zu dem jetzt noch nicht Erlösten, berührt mit dieser Kohle seine Lippen. Das Ganze ist feurig, das tut weh und das reinigt und er ist gerettet. Wenn man Jesaja fragt, Jesaja, sag doch mal, was ist das Geheimnis? Warum bist du der Evangelist des Alten Testamentes geworden? Warum hat Gott dir das Wort Gottes so anvertraut? Warum lesen wir heute noch dein Buch und werden gesegnet? Was ist passiert? Was hat dich verändert? Dann würde er selber bekennen, mit den Worten, die ich jetzt lese aus Jesaja 53, Vers 4 folgende: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe ein, jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesus Christus. Er ist der Mann, der das Kreuz gesehen hat. Das erste Wort von dem Buch ist Chazon, das heißt Vision. Das ganze Buch ist praktisch eine Zusammenfassung von verschiedenen Visionen, die Jesaja im Laufe seines Dienstes gesehen hat. Und er hat das Kreuz gesehen. Und er hat in seiner Berufungsvision in Kapitel 6 das Blut Christi für sich angewandt bekommen durch einen Priester im Himmel, Seraph. Es gibt nur ein Opfer, was auf diesem Altar gelangt ist. Es gibt nur ein Blut, was dahin gehört und hingelangt ist. Das eine Blut von dem einen, der genug ist für die Sünden aller Menschen. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Jesaja ist gerettet. Und erst als er jetzt gerettet ist, hört er auf einmal etwas Neues. Er hört jetzt nicht die Seraphim reden, er hört Gott. Er hört Gott, er hat eine Frage. Gott auf seinem Thron hat Regierungsgeschäfte. Und er hat eine Frage in die Menge hinein. Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Und jetzt kommt das Lustige auch wieder. Der Bart im Alten Testament und in der Bibel, das wimmelt ja nur von Leuten, die berufen werden sollen und sagen, aus dem und dem Grund geht das nicht. Und jetzt hat man einen, der sagt, hier bin ich. Das finde ich so lustig. Ja, hier bin ich, sende mich. Ja, und jetzt hat man endlich einen, der sagt, ich. Und der kriegt so einen Hammerauftrag. Gott sagt, ja, geh. Also Gott nimmt das an. Gott nimmt das an und er sagt zu ihm, geh hin und sprich zu diesem Volk. Und ihr merkt, zu diesem Volk, das ist schon distanziert. So hat Gott manchmal in Mose auch geredet. Und dann merkte man, das Verhältnis zwischen Gott und Israel war angebrochen. Geh hin und sprich zu diesem Volk. Höret und versteht's nicht. Seht und merket's nicht. Und da ist der Verstockungsauftrag, von dem wir vorhin schon gehört haben. Augen, die blind werden. Ohren, die nicht hören können. Herzen, die nicht bereit sind, sich zu bekehren. Herzen, die verstockt werden. Und es geschieht das ganz Komische, dass Gott einen begnadeten Prophet sendet, um zu verstocken. Warum? Die Frage ist auch bei ihm, wie lange besonders bei Jesaja, warum sozusagen? Der Kernpunkt hier ist, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Sozusagen, Gott will nicht. Ich habe gerade Jesaja 53 gelesen, das nimmt was vorweg, weil da heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Heilung, die hier noch verwehrt wird. Das heißt, Gott führt eine Gerichtszeit ein, eine Gerichtszeit über das Nordreich Israel. Das wird in ein paar Jahren wird das zerstört. 722 Nordreich Israel weg. Und das mit Juda dauert noch länger, aber das geschieht dann auch. Gott führt eine Gerichtszeit ein, Jesaja fragt zu Recht, wie lange? Und das ist sozusagen, bis das alles so entvölkert wird. Und das ist schockierend. Jetzt meldet sich endlich einer freiwillig und es geht sozusagen schief. Aber wenn man es genau sieht, merkt man, Gott hat vor dem Abbruch, der hier beginnt, 740 vor Christus prophetisch beginnt und dann 735, 34 beginnt schon die Aktion. Nur 5 Jahre später fängt das alles an und geht praktisch weiter bis zur Zeit Christi. Auch Jesus benutzt diese Worte, um zu erklären, dass er sich nicht dem ganzen Volk offenbaren kann, dass sie auch zu seiner Zeit Augen hatten, die nicht sehen, Ohren hatten, die nicht hörten und ein Herz hatten, das verfettet war. Und sogar die Jünger hatten dieselbe Krankheit. Und es war ein Riesenaufwand, dass der Herr die Jünger verwandelt hat. Und er musste für sie sterben, bis sie es endlich begriffen haben. Wie lange? Also Jesaja ist gerettet. Er ist jetzt gesandt in einen schweren Auftrag. Und dann die Frage, wie lange? Gibt es noch mal was anderes? Bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen, das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegtun, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Also Exil. Exil fürs Nordreich, Exil fürs Südreich. Auch wenn nur der 10. Teil daran bleibt, so wird es abermals verheert werden. Doch wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Gott bricht ab und es ist nicht nur ein Krieg, sondern es sind Wellen von Katastrophen, die kommen. Und Gott sagt jetzt schon, wenn da noch 10% übrig bleiben, viel zu viel, dann kommt wieder Krieg. Das heißt, er reduziert, im Bild gesprochen, den großen, mächtigen Baum Israels auf einen Stumpf. Und man sieht praktisch vorbeikommt, man sieht keinen Wald mehr, man sieht nichts Beeindruckendes mehr, man sieht keinen Baum mehr und man mag den Stumpf übersehen. Und ein Sohn heißt Shear Yashub, ein Rest wird umkehren. Dieser Rest, den Gott erwählt, der sich letztlich zentriert im Messias, Kapitel 11, Vers 1, wo das Bild nochmal vorkommt. Der Messias, Jesus Christus wieder, er ist der, der diese Gerichtszeitenwende umkehrt in die Heilszeit. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Der Frieden kommt nur durchs Kreuz Christi. Und wenn das Kreuz kommt, Christus, der kommende Messias, wird so einen Samen schaffen, der die Welt erobert. Ich meine, das ist für mich auch ein großer Trost gewesen, auch in Pakistan, Als Missionar erlebt man ja auch schwere Zeiten und so die Idee, unser Gott regiert. Ich denke auch in Deutschland, oder? Haben wir Deutschland aufgegeben? Es mag ethisch bergab gehen, wie damals. Gott hat Mittel und Wege, vielerlei Wege. Auch ein Weg ist Verstockung. Gott kann ein Volk in die Blindheit schicken, in die Taubheit schicken. Das wäre modern, der Säkularismus. Gott kann Deutschland richten. Aber er kann auch einen Rest retten. Es kann im Kontrast zu dem, was geschieht, dass Menschen gottlos werden und Gott weglaufen, kann es Erweckung geben, die so stark ist, dass man sagen kann, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Und das ist wunderbar. Wir merken an Jesaja selber, wie er unrein war, Gott rettet ihn. Wie er ihn sendet, Gott hat ihn bevollmächtigt bis heute. Bis heute ist dieser Mann zum Segen durch sein Buch. Und das Ziel ist, wie man in Jesaja 2, Vers 1 bis 5 lesen kann, nicht nur Juda, nicht nur Israel, das Ziel für Gott ist, die Menschheit zu retten. Der Herr nahm unser aller Sünde und warf sie auf ihn. So wie Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wir haben allen Grund, unseren Herrn auf dem Thron anzubeten, Christus anzubeten, auf dem Thron und am Kreuz. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.